Wir haben heute hier im 7-Minuten-Podcast eine Special-Folge mit Tobi aus dem Stay-on-Fire-Team. Diese Folge geht nicht nur 7 Minuten, sondern 7 mal 7 Minuten, 49 Minuten über ein richtig, richtig spannendes Thema. Und zwar darüber, wie wir als Christen mit Sucht umgehen, was es darüber zu wissen gibt, aber auch, wie wir vielleicht Schritte raus aus diesem Thema hinkriegen. Spannendes Thema, spannende Gedanken und ich freue mich drauf, mit Tobi jetzt hier reinzustarten. Auf geht's! Hi Tobi!
Hallo Thaddäus!
Freut mich richtig, dass du heute hier sitzt, auch wenn ich natürlich den Sukowski heute ein bisschen vermisse. Wir haben heute eine richtige Special-Folge. Tobi ist heute hier zu Gast. Und wir haben auch nicht nur eine 7-Minuten-Podcast-Folge, sondern eine 7x7-Minuten-Podcast-Folge. Es geht heute wirklich 49 Minuten und es ist allerdings auch ein Thema, über das man wirklich, glaube ich, lang sprechen kann. Und wir haben hier einen richtig coolen Menschen zu sitzen, der einfach Teil des Stay-on-Fire-Teams ist und etwas auf dem Herzen hat. Tobi, willst du mal ganz kurz erzählen, so ein bisschen was von dir, was du machst und was dein Herzschlag so ist?
Ja, voll gerne. Also mein wichtigstes Anliegen ist erstmal, dass ich dem Zukowski seinen Platz nicht wegnehmen möchte. Und zum anderen,
der kommt wieder.
Ist es das freut uns auf jeden Fall sehr. Freue mich auch schon auf die nächsten Folgen. Ich studiere Psychologie, klinische Psychologie und Psychotherapie in Gießen und bin jetzt, wie du gesagt hast, neu bei euch bei Stay on Fire, darf da dabei sein und ein bisschen was zum Thema Psychologie und Glaube machen. Und wir starten rein, beziehungsweise sind ja, glaube ich, auch schon reingestartet mit einer Blogserie zum Thema Süchte und wollen uns da mal so ein bisschen angucken, wie können wir eigentlich das Thema mit dem Thema Glaube verbinden, wenn ich vielleicht selber betroffen bin, wenn ich Angehörige habe, die betroffen sind oder wenn das ein Thema in unserer Gemeinde ist. Und das schauen wir uns jetzt ein bisschen an.
Voll gut. Und diese Blogserie kann eigentlich für sich alleine stehen, aber ich dachte mir, irgendwie müssen wir den Tobi doch jetzt hier mal zu so einem Podcast bringen, dass er zu der Blogserie, die er bei Stay on Fire macht, auch noch ein paar Sachen so dazu sagen kann, vielleicht manchmal hier und da ein bisschen Deep Dive reinmachen kann. Ich war zum Beispiel mega überrascht in dieser Blogserie, oder was heißt überrascht, aber ich fand es cool, wie an so vielen unterschiedlichen Stellen auch Bibelstellen reingekommen sind, die voll in dieses Thema so reingehen, wie Jesus auch über manche Sachen so gesprochen hat, über Abhängigkeiten, über bestimmte Dinge, über Süchte. Es ist aber, also was mir zum Beispiel voll bewusst geworden ist, okay, wie verstehe ich eigentlich eine Sucht? Und wann ist jetzt, vielleicht können wir da direkt mal reinstarten mit so einer Frage, und zwar, wann ist einfach nur die Rede von einer schlechten Gewohnheit? Und wann ist es wirklich eine echte Sucht? Weil ich glaube, wir alle haben ja irgendwie so Gewohnheiten in unserem Leben, so die nicht vielleicht so gut sind. Aber wo ist da die Grenze zu einer Sucht?
Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir auch gute Gewohnheiten in unserem Leben haben. Gewohnheiten sind, ja, eigentlich sind Gewohnheiten erstmal was super Gutes, weil sie unserem Gehirn total viel Energie sparen, weil stell dir mal vor, du müsstest in deinem Alltag jede einzelne Entscheidung irgendwie bewusst treffen. Das wäre, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Deswegen voll gut, wenn wir gute Gewohnheiten haben. Ja, und bei schlechten Gewohnheiten kennen wir, glaube ich, auch, wenn es schwer ist, die irgendwie loszuwerden. Wenn man sich so sagt, boah, ich würde doch so gerne regelmäßiger Sport machen, ich würde doch gern häufiger Bibel lesen, ich würde nicht so häufig auf dem Sofa sitzen wollen, nicht so häufig Süßigkeiten essen. Aber schlechte Gewohnheit und Sucht ist dann nochmal ein Unterschied, wenn es klare Kriterien gibt, würde man jetzt als Psychologe sagen. Da gibt es so einen Katalog, da steht drin, okay, ab wann ist denn eine Sucht eigentlich eine Sucht? Und das sind dann zum Beispiel Sachen wie, verliere ich regelmäßig die Kontrolle, wenn ich zum Beispiel Alkohol nehme oder Drogen zu mir nehme, verliere ich die Kontrolle darüber, habe ich immer wieder diesen starken Drang, dass ich das nehmen muss, dass ich das Gefühl habe, es geht gar nicht ohne, dass ich vielleicht auch immer mehr vertrage oder so eine Toleranz entwickle in die Richtung.
Inwiefern Toleranz?
Ja, also kennt man zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich vertrage mehr beim Bier trinken. Also wenn ich früher 2 Bier brauchte, um was zu merken und jetzt brauche ich 4, dann habe ich eine Toleranz entwickelt. Das wären stoffgebundene Süchte. Und was es auch häufig gibt, ist, dass ich ein bestimmtes Verhalten einfach ganz oft mache. Ne? Zum Beispiel Glücksspiel ist so ein Klassiker. Oder auch Zocken. Ne? Oder Social Media Sucht geht auch in so eine Richtung. Dass ich da einfach so viel mache, dass es ohne nicht mehr geht und dass ganz viele andere Sachen im Alltag einfach nicht mehr so gut laufen, weil ich so viel Zeit damit verbringe.
Und dass du es, dass man es in dem Sinne toleriert, dass es einen Schaden mit sich bringt und man es trotzdem dann tut.
Genau, also dass man selbst, wenn es negative Konsequenzen hat, nicht damit aufhöre. Also wenn ich zum Beispiel so viel zocke, dass ich schlechte Noten in der Schule schreibe oder an der Uni nicht mehr mitkomme, dass ich nicht mehr regelmäßig duschen gehe, dass ich mir nichts mehr zu essen mache, dann hat das nichts mehr mit ich zock einfach nur viel zu tun, sondern dann wird es irgendwann schwierig.
Mhm, mhm. Also würdest du sagen, die Grenze zwischen schlechter Gewohnheit und einer Sucht sind verschiedene Kriterien, die es gibt und die man, also könntest du mal kurz zusammenfassen, also die Kriterien?
Es kommt ein bisschen drauf an, ob wir über Verhalten reden oder ob wir über irgendeine Substanz reden, die da im Spiel ist. Also Kontrollverlust, häufig ein Thema, Toleranzentwicklung bei einer stoffgebundenen Sucht, habe ich das Gefühl, dass es einen großen Teil meines Alltags einnimmt mit Gedanken und Handeln in Bezug auf diese Sucht und dass ich zum Beispiel auch nicht damit aufhöre, selbst dann, wenn es wirklich Probleme gibt. Manchmal versuchen die Leute es auch schon, aber schaffen es einfach nicht und dann steckt man drin.
Wenn du jetzt so unsere Generation anguckst oder so auch jetzt jüngere Menschen vielleicht, die noch in der Schule oder Studium sind, vielleicht gerade fertig sind mit Ausbildung, anfangen zu arbeiten oder wo auch immer so im Leben stehen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da so krass drin bist, aber was würdest du sagen, sind so häufig Dinge bei jungen Menschen, die da sind, wo man schon von Tendenzen sprechen kann, wo es in so eine Richtung von Sucht geht? Also vielleicht auch gar nicht so, dass man sich selbst dessen bewusst ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Also beim Zocken sind die Übergänge manchmal so ein bisschen fließend. Aber was auch große Themen sind, ja, beim Thema Alkohol vor allem so dieses Ding mit dem Absturz am Wochenende, ne? Also wir haben, glaube ich, nicht so viele junge Leute, die regelmäßig jeden Tag was trinken, sondern alle paar Wochen mal so der Komplettabsturz am Wochenende. Das ist aber gerade mit Blick auf Sucht und die Folgen überhaupt nicht gut. Dann das Thema Social Media natürlich. Ich glaube, da reden auch viele Leute relativ offen drüber, oder? Wie ist so dein Eindruck, dieses, oh, ich habe wieder den ganzen Nachmittag Instagram, TikTok hoch, runter.
Ja, aber da ist jetzt zum Beispiel bei mir die Frage, ist das, also jetzt als Laie, ja, ich gucke da rauf und würde sagen, so mein eigenes Verhalten und das Verhalten von anderen Menschen und das, wie Menschen sich da auch so ein bisschen reflektieren, ist, also das ist so für mich so die, wirklich so ein Punkt, wo ich sage, hey, warum geht jetzt meine Hand hier zu dem Handy hin? Es ist vielleicht wirklich dann einfach nur eine Gewohnheit oder so, aber an manchen Punkten, wo kann ich vielleicht auch gar nicht ohne Handy, wo kann ich gar nicht ohne Social Media? Und spricht man bei Social Media eigentlich offiziell von einer Sucht?
Da ist gerade noch viel Forschung tatsächlich. Also es gibt ja diese klassischen Suchtkategorien, ich habe das eben gesagt, stoffgebundene Süchte, Verhaltenssüchte. Es gibt auch noch Störung der Impulskontrolle. Da fällt zum Beispiel Pornosucht drunter, die auch noch ein Thema ist natürlich für viele junge Menschen, vor allem eher für Jungs als für Mädels. Aber gerade beim Thema Social Media Sucht wird noch sehr, sehr viel geforscht. Die Suchtmechanismen, also was wir im Gehirn sehen, was da passiert, sind sehr, sehr ähnlich. Deswegen spricht sehr, sehr viel dafür. Ich glaube, es taucht auch im ICD-11, das ist das neue Klassifikationssystem, schon auf, diese Social-Media-Sucht. Aber da findet gerade noch sehr, sehr viel Forschung statt, um das Ganze besser zu verstehen und besser einordnen zu können.
Ich auf alle Fälle auch mega spannend, also zu gucken, auch was das für einen Schaden denn auch vielleicht nimmt. Es gibt ja eine ziemlich bekannte Bibelstelle, die Paulus schreibt, in Römer 7, da bringt er so ein bisschen zum Ausdruck, dass er, also er erklärt da ganz viel und sagt dann ein Stück weit an einer Stelle, das Gute, das ich mir eigentlich vornehme, das tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht will, das tue ich dann. Also das ist sozusagen ein Dilemma, was er da selbst so ein bisschen beschreibt. Und das ist ja häufig dann auch etwas, was wir vielleicht in schlechten Gewohnheiten, in Süchten und so weiter erleben, dass wir uns ja eigentlich vornehmen, es nicht zu tun.
Ja.
Und dann tun wir es trotzdem. Also ich nehme mir vor, jetzt wirklich in Maßen zu essen und es ist trotzdem so, dass ich es nicht schaffe. Oder ich versuche mit meinem Handy Social Media einen richtigen Umgang zu finden, klappt denn doch nicht. Oder Pornografie, ich versuche es nicht wiederzumachen und dann plötzlich irgendwie ein Reiz irgendwas kommt und plötzlich findet man sich dann doch wieder an einem Punkt, wo man eigentlich gar nicht sein wollte. Ist das jetzt, also ich habe ja Theologie studiert, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen rauszufinden, was das bedeutet, was Paulus da sagt, das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht und das Schlechte, was ich nicht will, tue ich. Aber ist da auch eine psychologische Ebene dahinter, würdest du sagen?
Ich weiß, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob Paulus die so explizit gemeint hat, als er den Römerbrief geschrieben hat. Aber als ich es gelesen habe, dachte ich so, ja, spannend irgendwie, das in diesem Kontext so ein bisschen zu lesen, zu sehen, hey, es beschreibt es ziemlich gut, ne, dieses Gefühl, boah, ich möchte eigentlich das eine tun, aber ich kriege es einfach nicht hin und es klappt einfach nicht, dass ich das, was ich mir an guten Dingen vornehme, tue, aber das, was ich eigentlich vielleicht gar nicht mehr möchte, dass ich da drin stecke, also ich fand, es fasst das Ganze irgendwie voll gut zusammen, selbst wenn das wahrscheinlich nicht unbedingt sein Gedanke beim Schreiben war, da eine psychologische Ebene reinzubringen.
Aber kannst du mal erklären, was bei einer Sucht so grundsätzlich im Gehirn passiert? Also hat es jetzt einfach was mit Willensschwäche zu tun, dass man es einfach irgendwie sich vornimmt und das... Nein, okay.
Nee, also das ist ganz wichtig, dass wir drüber sprechen, weil das, glaube ich, ein Klischee ist, was ja sehr häufig kommt. Dieses, boah, ey, wenn er sich mal zusammenreißen würde, dann müsste das doch... Und falls du selber so denkst, Thaddäus, weiß nicht, wie es dir geht, du hast dir bestimmt auch schon mal irgendwas vorgenommen und gesagt, hier möchte ich mal eine neue Routine oder eine neue Gewohnheit entwickeln oder mit irgendwas aufhören. Mhm. Bei mir war es, ich konnte zum Beispiel eine Weile aus gesundheitlichen Gründen keinen Sport machen und bin dann so voll rausgekommen aus der Zeit. Und als ich dann wieder anfangen wollte, diese Überwindung, wieder regelmäßig in dieses Training zu kommen, boah, es war ganz schön schwierig. Und dann zu sagen, das hat ja nur was mit fehlendem Willen zu tun. Es wäre schön, wenn es so wäre. Dann wäre es ja viel einfacher, da was gegen zu tun. Bei Sucht passiert ganz viel im Gehirn. Also wenn wir es zum Beispiel, ja mal ein Beispiel von Alkohol oder so machen wollen oder irgendeiner Substanz. Es gibt ja noch mehr, Cannabis, Nikotin, Medikamente, alles Mögliche. Dann fängt das häufig damit an, dass wir irgendwann mal, ich mache es jetzt einfach mal ein Beispiel Alkohol, weil es, glaube ich, leichter ist. Irgendwann haben wir mal getrunken in einer Situation, wo es uns vielleicht nicht so gut ging oder vielleicht auch in so einer Situation, wo es ja so mittel war, aber es war gut, ne? Also es hat uns was gegeben, wir haben uns besser gefühlt. Das Problem ist, irgendwann, wenn ich das sehr, sehr häufig mache, wenn ich das sehr, sehr viel mache, dann hält diese positive Wirkung nicht mehr so lange an und es gibt so einen Gegenprozess, wo ich mich dann hinterher schlechter fühle. Mhm. Das ist eklig, dieses Gefühl. Da muss ich wieder was gegen tun, dann muss ich vielleicht wieder trinken. Und dann kommt diese Verbindung irgendwann immer mehr zustande. Dieses, boah, ich fühle mich schlecht, ich muss wieder was trinken. Oder ich habe das erlebt, negatives Gefühl, ich muss wieder was trinken. Und in unserem Gehirn entsteht dabei ein Suchtgedächtnis. Und das ist das Blöde bei einer Sucht, dass wir irgendwann dazu kommen, dass unser Gehirn ganz viel mit dieser Sucht verknüpft. Das gilt auch nicht nur für Alkohol, sondern für alles. Also wenn ich irgendwas Bestimmtes sehe, irgendeinen Reiz, den ich irgendwann mal damit verbinde, denke ich direkt, trinken. Oder ich erlebe irgendwas, was ich mit Alkohol verbinde, trinken. Und das wird immer mehr und immer mehr und diese Verbindung immer heftiger. Und die zu löschen, ist ganz schön schwierig. Und die sorgt leider auch dafür, dass es, wenn ich versuche, da rauszukommen, immer mal wieder Rückfälle gibt. Weil diese Verbindung einfach viel stärker ist, als dieses bewusste Denken, hey, ich möchte das doch eigentlich nicht.
Also, dass verschiedene Verbindungen in meinem Alltag, die zu dieser Sucht aufgebaut worden sind, mich immer wieder dahin führen und etwas auslösen, was dann, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum ist es denn so, dass ich mich dann diesen Moment dann, die Verbindung ploppt auf und dann entscheide ich mich einfach, gut, dann mache ich es jetzt nicht. Warum funktioniert es in diesem Moment nicht?
Ich glaube, wir Menschen hätten es manchmal ganz gerne, dass man uns sagt, hey, alles, was du dir in deinem Kopf vornimmst, das kannst du auch genauso machen, wie du es dir vornimmst und du bist stärker als deine Gedanken, deine Gefühle, sonst irgendwie was. Aber das ist leider nicht immer so und vieles entzieht sich dann ein Stück weit unserer Kontrolle. Das ist sehr, sehr doof, weil wir Menschen haben wahnsinnig gerne Kontrolle und es fühlt sich gut an, wenn man Kontrolle hat. Das geht, glaube ich, auch den meisten so. Aber wenn die Verbindung in unserem Gehirn so stark ist, können wir da manchmal mit der Kontrolle, mit der Willenskraft, die wir haben, nicht mehr ran. Dann tun wir es, ohne groß drüber nachzudenken, weil wir dieses Gefühl haben, wir wollen unbedingt. Ich weiß nicht, ob der Vergleich so passend ist, aber ich bring's mal rein, weil wir uns vielleicht was drunter vorstellen können. Bist du schon mal hungrig einkaufen gewesen?
Bestimmt, ja.
Also mir geht's auf jeden Fall so, wenn ich einkaufe, wenn ich Hunger habe, dann ist der Wagen hinterher doppelt so voll, wie wenn ich satt einkaufen gehe. Weil da so viel cooles Essen im Regal liegt, auf das ich gerade mega Bock habe. Und dann landet das alles in meinem Wagen, auch wenn mein Einkaufszettel das so vielleicht nicht ganz vorgesehen hat.
Ja, ja.
Das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, ob das Beispiel 100% passt, aber ich glaube, da können wir uns zumindest was drunter vorstellen.
Da kann ich mir schon was vorstellen, ja. Also.
Dann hinterher ist das Süßigkeitenregal wieder voll, ne?
Ja. Aber jetzt klingt es ja irgendwie so, als wenn man. Als wenn, ja, jetzt sind die Verbindungen da im Kopf so gesetzt und gibt es denn jetzt da auch die Möglichkeit, irgendwie das, diese Verbindung wieder zu lösen oder auch ein bisschen ja, Heilung zu erleben? Also ich würde nachher gerne noch mit dir auch sprechen, so wie man auch Sucht, wie man da auch rauskommen kann oder was es für Möglichkeiten gibt, da rauszukommen, auch Glaube, aber natürlich auch so psychologisch. Wobei die Dinge sich ja nicht ausschließen, die liegen ja nah beieinander, aber ich wollte die Schwerpunkte gerade mal so setzen. Gibt es da aber sowas wie Heilung oder so? Psychologisch gesehen?
Also man kann auf jeden Fall da sehr viel machen. Aber der Weg dahin ist schon lang, das muss man schon ehrlich sagen. Und der ist schwierig, was gerade daran liegt, dass, glaube ich, viele Menschen, die wirklich davon betroffen sind, das nicht so sehen. Also dieser Schritt zu sagen, hey, ich habe da ein Problem, der ist nicht die Regel, der ist eher die Ausnahme und das macht Behandlung so schwierig. Da können wir vielleicht nachher, wenn wir über Wege aus der Sucht noch ein bisschen sprechen, noch mal dezidierter drauf gucken. Aber was ganz wichtig ist, ist, es gibt Möglichkeiten, es gibt da ganz viel, was man tun kann. In der Therapie, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn es mit stoffgebundenen Süchten zu tun hat. Geht das zum Beispiel über einen Entzug oder ich mache mir zum Beispiel Gedanken, boah, in welchen Situationen zeige ich eigentlich so ein Verhalten? Wann mache ich Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen will? Wie fühle ich mich da? Was ist da vorher passiert? Sowas kann man sich zum Beispiel in der Therapie anschauen. Aber dieses Suchtgedächtnis, über das ich eben gesprochen habe, das ist gar nicht so leicht wegzukriegen, weil da super viele Lernprozesse hinterstecken. Vielleicht habt ihr in der Schule oder an der Uni das Wort Konditionierung schon mal gehört. Das benutzen Psychologen da an der Stelle sehr gerne. Und da ist so viel Automatisches drin, dass das nicht einfach so wieder weggeht. Das dauert sehr lange und ist schwierig.
Und wenn jetzt Johannes in seinem Evangelium davon spricht und Jesus so ein bisschen wiedergibt, der sagt, jeder, der sündigt, ist letztendlich ein Sklave der Sünde. Wie ist es so? Sitzt du da in der Vorlesung in der Uni und hörst so von den Verbindungen im Kopf und von der Unfreiheit und so weiter und sagst dir dann so, oh, ja, hier klingelt's, Jesus hat's gesagt, also man ist dann letztendlich so gebunden. Ist es das, dass da eine Parallele ist oder würdest du sagen, eher nicht?
Ach so, halb. Ich finde, das ist schon manchmal ganz, ich weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, interessant eher diese Verbindung so zu sehen, gerade wie eben, was du auch gesagt hattest mit Paulus im Römerbrief, dieses das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das Schlechte tue ich. Schon spannend, wenn man das so formuliert sieht. Manchmal denke ich auch, jetzt zum Beispiel bei dieser Johannesbibelstelle, dieses Sklave der Sünde, ja, irgendwie fasst es das gut zusammen, dieses ich hänge da so dran, ich komme vielleicht nicht raus. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, je nachdem, wie man es versteht, weil es so ein Ausgeliefertsein darstellt, was ja schon manchmal dahinter steckt. Nicht wirklich von der Sucht betroffen bin, das fühlt sich vielleicht manchmal so an. Aber mir ist es auch ganz wichtig, dann immer zu sagen, es gibt aber was man machen kann, wie man da rauskommen kann.
Ja.
Und möchte dieses Ohnmachtsgefühl da so ein bisschen gegen angehen.
Ich weiß jetzt nicht, das ist eine große Frage, aber also ich frage mich gerade, wenn Jesus ja sagt, wer sündigt, ist Sklave der Sünde. Und er sagt ja das auch im Kontext, aber wer mir nachfolgt und also ich mache wirklich frei. Ja, ich bin derjenige, der es schafft, wirklich Menschen frei zu machen. Wie würdest du eigentlich so diese Freiheit schreiben? Oder ist die, also ich weiß nicht, ob du die Frage so ad hoc beantworten kannst. Das ist jetzt nicht eine Frage, die wir im Vorgespräch irgendwie so geklärt haben, aber wenn Jesus da spricht von einer Sklaverei und gleichzeitig sagt, wenn du an mich glaubst und wenn du mir nachfolgst, ich mache wirklich richtig frei. Wie ist diese Freiheit zu verstehen?
Wie würdest du sie denn theologisch verstehen?
Das hast du jetzt sehr, sehr gut geantwortet, ja. Also was ich schon feststelle, wenn ich da mal ganz ehrlich sein kann, ist, wir Christen sind ja nicht perfekt. Also es wäre, glaube ich, schon spannend, wenn wir jetzt davon ausgehen würden, ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann sind Thema wie Sucht und so weiter kein Thema, weil Jesus dich ja wirklich richtig frei macht. Aber dann ist für mich so, im Thema Sucht, so die Bibelstelle von Paulus in Römer 7 so eine tolle Ermutigung, dass selbst Paulus davon schreibt, dass er sagt, er tut etwas, was er eigentlich gar nicht tun möchte. Und so ist es in uns Menschen manchmal drin. Aber er kommt auch zu dem Punkt, dass Jesus ihn aus diesem Salat, nenne ich es jetzt mal, befreit. Ja.
Aber man fühlt sich so gesehen von Paulus, oder?
Absolut. Man fühlt sich voll verstanden. Voll. Und ich würde halt auch sagen, mir ist es zu wenig, zu sagen, dass Jesus auch in dem Thema Sucht keine große Rolle spielen würde, sondern ich glaube, er spielt eine extrem große Rolle und ich glaube, er schenkt auch extrem stark Freiheit, er macht frei, er tut Wunder in unserem Herzen, er löst, also es gibt ja verschiedene Worship-Songs und andere Sachen, er löst auch Ketten, ja, er hat auch in der Bibel Wunder getan, wo er Ketten löst und auf der anderen Seite, und da sind wir jetzt hier bei dieser Spannung, auf der anderen Seite habe ich es halt auch schon in meinem eigenen Leben erlebt, dass es nicht so ist, dass man es jetzt einfach so sagen kann, ja gut, dann ist das für mich jetzt kein Thema, dann können wir Podcast ausmachen. Nein, sondern bei mir auch komme ich in Situationen hinein, wo ich irgendwo Bindungen habe, wo ich, wenn ich nicht aufpasse, bestimmte Muster entwickle oder mit meinem, also für mich jetzt zum Beispiel Handy, einen ungesunden Umgang habe. Deshalb ist das so ein Ring mit dieser Bibelstelle, ja. Also ich will die Freiheit nicht runterspielen, ich will die Gefahr auch nicht runterspielen, aber ich will Jesus vor allen Dingen in meinem Leben haben, der Ketten löst, der frei macht, der in Freiheit führt. Und das ist für mich auf alle Fälle auch bezogen auf Süchte.
Ich glaube, also die Frage ist wirklich schwierig. Ich glaube, es ist spannend, wenn man mal jemanden fragt, der wirklich da drin gesteckt hat, hey, wie würdest du denn Freiheit eigentlich definieren? Was heißt denn Freiheit für dich? Mhm. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf Sucht, sondern vielleicht auch auf andere psychische Erkrankungen. Irgendwie nehmen wir zum Beispiel Angst, wenn ich eine Angststörung habe und habe die ganze Zeit immer in Verbindung mit bestimmten Reizen oder generell einfach super viel Angst.
Ja.
Dann habe ich ja das Gefühl, dass ich gefesselt bin. Ne? Dann habe ich das Gefühl, dass ich gefesselt bin, dass ich Sachen nicht machen kann, die ich vielleicht gerne machen würde, dass ich ganz viele Dinge vermeide, dass ich meinen ganzen Alltag vielleicht so plane, dass ich nicht in die Situation komme, vor der ich Angst habe. Mhm. Und dann ist das schon ein gefesselt sein. Und ich glaube, wenn du die Leute fragen würdest, hey, was heißt denn Freiheit eigentlich für dich? Dass die erste Antwort ja häufig wäre, boah, einfach keine Angst mehr haben. Einfach mal wieder ganz normal irgendwie rausgehen können oder eben das machen zu können, wovor ich eigentlich so Angst habe. Das ist so ein Riesenunterschied und so ein Riesenschritt, dass sich das wie komplette Freiheit anfühlt. Und ich glaube, wenn wir überlegen, dass Jesus ja sagt, okay, ne, Freiheit als komplettes Ziel, nicht nur in dem Bereich, nicht nur bei Angst, nicht nur bei Sucht, nicht nur bei irgendwie was.
Ich auch weiß Identität gar nicht, ob man, grundsätzlich, ne?
Ja, und ich weiß gar nicht, ob man überhaupt eine Vorstellung davon entwickeln kann, was das eigentlich bedeutet, völlig frei zu sein.
Ja.
Und ich glaube, gleichzeitig möchte ich den Switch aber noch mal reinbringen, zu sagen, wenn ich jetzt im Moment aber eben irgendwas habe, wo ich sage, da bin ich gefesselt in Anführungszeichen oder irgendwas, was mich zurückhält, aber ich bin doch mit Jesus unterwegs, ich müsste doch eigentlich frei sein, dann möchte ich ermutigen, dass das nicht in so einer Selbstkritik endet, weißt du, dieses, ich müsste doch eigentlich, aber ich habe da jetzt eben meine Probleme, jetzt mache ich doch vielleicht irgendwas falsch. Jetzt habe ich zu wenig gebetet, jetzt habe ich zu wenig geglaubt, weil das ist leider nicht so, weil die Bibel weist uns mehrfach darauf hin, dass auch wenn Jesus oder wenn der Glaube, dieses Bekenntnis, wenn uns das die Freiheit schenkt, dann heißt das nicht, dass wir aus allem raus sind, was auf dieser Welt halt passiert, und Krankheiten, auch psychische Erkrankungen gehören halt leider dazu, das ist so.
Auch ein guter Punkt, ja.
Aber vielleicht kann ich eine andere Haltung dazu entwickeln, wenn ich den Glauben im Hintergrund habe, dass ich mich eben nicht dafür verurteile.
Wenn es jetzt darum geht, Schritte aus der Sucht herauszumachen, was würdest du sagen, ist denn der wichtigste erste Schritt? Also wenn Menschen hier hinhören und sagen, boah, irgendwie, da ist etwas in meinem, da ist irgendein Verhalten, ach, keine Ahnung, ob ich jetzt da eine schlechte Gewohnheit habe oder ob das schon eine Tendenz zu einer Sucht hat. Irgendwie merke ich, ist schwierig. Was ist denn da ein allererster wichtiger Schritt und warum fällt der vielleicht auch so schwer?
Ich möchte mal eins vorwegschicken. Ich habe ja gesagt, ich studiere klinische Psychologie und Psychotherapie gerade noch im Master. Ich bin noch kein fertiger Therapeut. Das bedeutet, alle Beispiele, über die ich so rede oder so, sind Dinge, die ich entweder bei uns in der Jugendarbeit zum Beispiel erfahren habe, die ich seit 6, 7 Jahren mache. Oh, das 6, 7 war keine Absicht. Hilfe. Also alle Zielgruppe unter 20, sorry. Oh nein. Ja, ich, okay. Tu so, als hätte ich es nicht gesagt. Oder die ich über Praktika mitbekommen habe oder die bei uns in der Uni bei Patientengesprächen Themen waren oder bei Gesprächen mit Kommilitonen. Und da haben wir einige dabei gehabt, die für längere Zeit hospitiert haben oder Praktikum gemacht haben in Suchtkliniken. Und was ich in den Gesprächen so rausgehört habe, war, dass ein großes Problem ist, dass viele, die eine Suchterkrankung haben, sich das einfach nicht eingestehen können. Also das heißt, du versuchst mit Menschen Therapie zu machen, die das eigentlich gar nicht unbedingt möchten, die gar nicht das Problem sehen. Und in der Psychotherapie grundsätzlich ist es immer sehr, sehr gut, wenn irgendwie eine Veränderungsmotivation da ist. Also das werden dir die meisten Therapeuten sagen, ein Patient, der überhaupt gar keine Veränderungsmotivation hat, das wird schwerer, weil dann müssten wir die ja erstmal finden, sonst wird es mit Veränderung schwierig. Und wenn jemand wirklich den ersten Schritt schon gegangen ist und sagt, hey, vielleicht habe ich da ein Problem, vielleicht ist es mit dem Alkohol ein bisschen viel geworden, vielleicht schränkt mich mein Pornokonsum total ein oder vielleicht ist es mit dem Handy dann doch ein bisschen ausgeartet, weil ich da bis nachts um 3 liege, aber um 6 aufstehen muss und jeden Tag todmüde in die Uni renne. Also wenn jemand das wirklich sagen kann, hey, ich glaube, ich habe da ein Problem, dann ist das ein richtig, richtig starker erster Schritt, weil dann ist es deutlich besser möglich, sich helfen zu lassen.
Ja. Eigentlich Licht an die Sache lassen, oder?
Ja, voll. Das ist wie bei vielem anderen auch. Das, was man totschweigt, hat vielleicht manchmal mehr Macht über einen. Es ist so eine halb abgedroschene Phrase, ne? Aber es steckt halt doch voll viel drin. Und wenn ich wirklich ehrlich sein kann und sagen kann, boah, das ist, da habe ich gerade schon gut zu kämpfen und vielleicht läuft es gerade aus dem Ruder, so stark zu sein und sich das einzugestehen, das finde ich wirklich auch dann krass, also aller Ehren wert, wenn du wirklich sagen kannst, hier, ich brauche Hilfe. Das kann wirklich stark machen.
Also, dass man dann auch sich das eingesteht oder auch direkt auf Menschen zugeht und sagt, du, ich habe da ein Problem, kannst du da was machen? Nee, oder also...
Ja, also das eine als erstes, das andere als zweites. Also finde ich gar keine schlechte Idee zu sagen, ich bin jetzt vor mir selber ehrlich geworden, vielleicht kann ich das auch gegenüber einem anderen tun. Vielleicht kann ich da Unterstützung kriegen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt, wenn wir über Gemeinde reden, vielleicht gibt es da die Möglichkeit über Pastor, über Pfarrer in der Kirche oder wenn du sagst, du hast vielleicht, falls du noch jünger bist, einen Jugendmitarbeiter oder einen Seelsorger, der sich vielleicht ein bisschen damit auskennt. Das wären jetzt in der Gemeinde zum Beispiel erste Anlaufstellen, weil ich es auch stark finde, wenn ich sage, ich werde nicht nur vor mir selber da ehrlich, sondern vor einem anderen und vielleicht auch vor Gott, indem ich sage, hey, wollen wir mal zusammen beten dafür? Weil das ist die erste große Möglichkeit, die wir als Christen ja haben, da ins Gebet zu gehen und ehrlich zu werden. Und ich finde, ein Gebet hat ja viel mit Herzenshaltung zu tun. Und wenn ich diese Haltung einnehmen kann und sage, boah, ich habe da wirklich dieses Problem, ich habe da meine Struggles und bring die ehrlich vor Gott, ich finde, dann kann da viel Heilung passieren. Und im nächsten Step wäre es dann, glaube ich, wichtig zu gucken, wo kann ich auch professionelle Hilfe kriegen, weil das ist auch cool. Gott hat uns Menschen an die Seite gestellt, die uns helfen können. Suchtberatungsstellen, Hausarzt, Psychotherapeuten.
Ja. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen näher ausführen? Wie würdest du sagen, spielen die Sachen sich gegenseitig aus? Oder, also wie ich rausgehört habe, tun sie das nicht, sondern sie können beide nebeneinander stehen. Aber wo haben sie vielleicht auch so ein bisschen Grenzen? Also konkret meine ich jetzt, jemand kommt auf mich zu oder vielleicht ich komme auf jemand anderen zu und habe verstanden, okay, irgendwie ist da was in meinem Herzen, ist ein Problem da oder bei einem anderen ein Problem. Ich soll dafür beten oder ich möchte dafür Gebet haben, je nach Perspektive. Du sprichst ja von der Erwartungshaltung, dass Gott etwas tut, aber auf der anderen Seite irgendwie von auch einer Grenze, die dann hin zu so professioneller Hilfe geht.
Also ich finde, also genau, ich würde dir zustimmen, das spielt sich nicht gegenseitig aus, sondern ich finde, das kann ganz wunderbar nebeneinander stehen. Ich komme jetzt natürlich mehr aus der psychologischen Richtung, das heißt, ich habe als erstes im Kopf dieses, pass ein bisschen auf, wenn jemand sagt, boah, hast du da nicht genug geglaubt, hast du da nicht genug gebetet, mach doch erstmal so, du brauchst doch keinen Psychologen oder so. Da würde ich erstmal ein bisschen kritisch drauf gucken. Aber ich finde, so wie du es eben beschrieben hast, wenn das nebeneinander steht, wenn beide Schienen funktionieren, weil ich vor Gott ehrlich werde, weil ich vielleicht auch davon überzeugt bin, dass er mich unterstützen kann auf diesem Weg, dass ich Kraft bekommen kann, dass ich Zuversicht bekommen kann, dass ich echte Veränderung erwarten darf, dann hilft mir das, wenn ich mit jemandem bete, wenn ich vor Gott trete, dann hilft mir das aber auch in der Therapie.
Ja, also kann an dieser Stelle wirklich auch echt eine Ermutigung sein. Zumindest ist es auch für mich eine starke Ermutigung, immer wieder sich zu erinnern, wir haben einen direkten Draht zu unserem Schöpfer, zu jemandem, der wirklich uns kennt, der auch die Wurzeln von all den Problemen kennt und so weiter, und den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe da zur ersten Adresse und habe die Erwartung, dass Gott auch wirklich große, große Wunder tun kann. Und gleichzeitig wirklich auch um Weisheit zu beten, wo an bestimmten Punkten vielleicht wir auch in einen Prozess auch vielleicht ja mit professioneller Hilfe hineingehen können. Es ist mega schwierig. Ich habe immer das Gefühl, wenn man darüber spricht, ist man auf der einen Seite mal ganz schnell dabei, Hilfe, jetzt ist es irgendwie nicht mehr so ganz im Gleichgewicht. Also, wenn man so einen Podcast macht und darüber spricht, finde ich es mega schwierig, diese Spannung und dieses Gleichgewicht auszuhalten. Weil wenn du zu viel über diese psychologische Ebene sprichst, gibt es Menschen, die sagen, hä, trauen wir Gott zu wenig zu? Ja, und wenn du zu viel über das, du kannst nicht zu viel über das Gebet sprechen, aber ihr wisst, was ich meine, wenn man das zu hoch hängt und sagt, hey, bete und Gott wird Heilung bringen, hast du zum Ergebnis Menschen, die sich fragen, habe ich zu wenig geglaubt, ist das Problem bei mir oder was auch immer, und dann hast du da vielleicht auch psychische Erkrankungen oder wie gesagt andere Sucht, Situationen, die wir jetzt hier beschrieben haben. Und dann wird es auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr schräg. Deshalb, wenn du als Podcast-Hörer jetzt hier zuhörst, ist es immer ein Abwägen. Aber was rüberkommen soll, ist, dass beides nebeneinander stehen kann und vor allen Dingen, ich glaube, Gott so viel zugetraut werden darf, was er tut. Aber wenn nichts passiert, oder es passiert immer etwas, aber wenn nichts Sichtbares passiert, nicht die Rückschlüsse direkt darauf geführt werden sollten, dass irgendwas da in deinem Glaubensleben nicht stimmt oder wie auch immer. Im besten Fall ist es, glaube ich, immer gut, und da würdest du wahrscheinlich auch, Tobi, mit übereinstimmen, wirklich Menschen zu suchen, die einen darin begleiten und einen guten Einfluss darauf haben. Wie ist das denn grundsätzlich? Und meine nächste Frage, eigentlich wolltest du, ich wollte ja jetzt, also wobei, wir sind schon ein bisschen im Gespräch, also es ist ja jetzt nicht nur ein Interview mit dir, sondern wir sind ja hier einfach auch im Gespräch. Hast du auch drum gebeten, dass ich manchmal so den, wenn du Psychologie so reinbringst, ein bisschen ich den theologischen Aspekt reinbringe?
Bitte, bitte. Da kennst du dich einfach auch mehr aus als ich, ne?
Ach, ich, das sind so große Themen. Ich habe da sehr viel Respekt und auch hoffentlich ein bisschen Demut davor, da nicht vorschnell Urteile zu fällen. Aber nochmal zum Thema raus.
Ganz kurz, ja. ganz kurz, bevor wir vielleicht zur nächsten Frage kommen, ein Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist. Du hast gerade drüber gesprochen, ne, wenn wir Jesus damit reinnehmen. Ich habe eben gesagt, wir Menschen haben super gerne Kontrolle. Und das stimmt auch. Aber ich glaube, dass wir Christen einen kleinen Vorteil auf unserer Seite haben, nämlich dass es für uns nichts völlig Ungewöhnliches ist, diese Kontrolle abzugeben und das auch vielleicht mit einem guten Gewissen zu tun. Also wenn ich sage, hey Gott, ich komme jetzt gerade hierher und ich kann nicht mehr, übernimm du bitte die Kontrolle. Und ich vertraue, dass alles, was jetzt passiert, ob ich mich in die Hände von Fachleuten begebe, ob ich mich vor jemandem aus der Gemeinde öffne, dass ich einfach das Vertrauen habe, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr tun kann, aber dass Gott an der Stelle wirken kann. Und ich habe das erlebt in der Zeit, ich habe eben gesagt, ich konnte eine Weile keinen Sport machen, weil ich gesundheitlich beeinträchtigt war. Und ich hatte in der Zeit halt wirklich immer mal wieder Probleme und konnte viele Sachen, die ich gerne gemacht hätte, deswegen auch nicht machen und habe da vielleicht auch so ein paar Ängste vorentwickelt. Wenn ich zum Beispiel bei uns in der Gemeinde moderiert habe oder so, wenn ich da auf der Bühne stehen musste und wusste, oh, es kann sein, dass mir gleich nicht so gut geht, will ich das wirklich? Und ich habe versucht, irgendwann am Anfang so gedacht, das kann aber nicht wahr sein, meine Güte, was gibt es vielleicht für Techniken, die dir dabei helfen können? Aber ich habe irgendwann gesagt, weißt du was, ich versuche jetzt zu sagen, nicht mehr meine Sache, sondern ich versuche es abzugeben und habe gebetet und habe gesagt, hey Gott, wenn du mich da irgendwie durchtragen kannst. Ich bin gerade schwach. Jetzt ist die Gelegenheit, dass du stark sein kannst, weil ich vorher in meinem Leben immer sehr viel selber machen konnte, sehr viel geglaubt habe, dass ich das selber hinkriege, ne? Und musste dann in dieser Zeit lernen, dass es halt eben nicht immer so ist und dass ich schwach sein lernen musste. Und mir hat das so geholfen, dieses Eingeständnis zu sagen, Herr, ich bin gerade schwach. Und je schwächer ich bin, desto stärker kannst du sein. Und ich gebe das ab. Und es war so eine Erleichterung zu wissen. Und ich bin damit auch echt, habe den Segen erfahren, dass es dann wunderbar geklappt hat, dass ich da gut durchgekommen bin. Und natürlich war es nicht ganz einfach. Aber ich war sehr froh, dass es so funktioniert hat.
Starkes Zeugnis. Also Wege raus aus Süchten. Wenn ich das nochmal, was du gesagt hast, so ein bisschen zusammenfassen kann, das Wichtigste ist, es sich einzugestehen und damit verbunden auch auf Menschen zuzugehen, im Gebet auch vielleicht loszulassen und gleichzeitig nicht Scheu davor zu haben, auch an manchen Punkten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wie ist dann das jetzt, um da nochmal ein bisschen weiterzugehen, auch mit meinem Umfeld? Also gesprochen, dass auch viele Verbindungen entstehen ja innerhalb meines Umfelds. Also beispielsweise ist es vielleicht für mich einfach Klassiker, normal im Schlafzimmer auch mein Handy zu haben und dann ist es irgendwie cool, einfach noch ein bisschen zu scrollen oder was auch immer. Also das ist jetzt mal einfach ein Umfeld in meiner Wohnung zum Beispiel. Es gibt ja natürlich auch Freunde, Familie, Gemeinde. Aber wenn es zum Beispiel mal um das Thema, wir hatten ja schon auch mit Alkohol haben wir schon auch ein bisschen gesprochen, wenn es jetzt um das Thema Social Media oder Zocken zum Beispiel so geht, also digital irgendwo da Süchte entstehen, welche Rolle spielt das soziale und auch lokale Umfeld?
Grundsätzlich eine sehr, sehr große und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wenn wir schon über die Entstehung von Sucht reden. Es gibt verschiedene Modelle, die sich damit beschäftigen, wie entsteht eigentlich Sucht. Und sehr häufig für viele psychische Erkrankungen ist so ein biopsychosoziales Stressmodell erstmal ein wildes Wort. Will ich auch gar nicht jetzt zu weit drauf eingehen, aber da steckt dieses Soziale schon so ein bisschen drin. Also alles, was im Umfeld ist, alles, was uns irgendwie da beeinflusst, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Und das Umfeld kann natürlich einerseits eine Sucht auch verstärken, indem man zum Beispiel sagt, boah, angenommen, ich wäre jetzt betroffen, ich hätte diese Sucht, kann deswegen meinen täglichen Aufgaben nicht mehr so nachkommen oder habe super Probleme im Alltag. Und dann habe ich aber jemanden um mich rum, der räumt mir immer hinterher oder der sorgt dafür, dass das alles irgendwie läuft. Dann stoße ich da vielleicht nicht so schnell an die Grenze oder dann funktioniert das irgendwie. Und auf der anderen Seite ist das häufig für die Leute aus dem Umfeld selber voll schwierig. Also jeder, der das vielleicht kennt, der jemand mit einer Alkoholsucht in der Familie hat, weiß, das boah, nimmt die ganze Familie mit. Nicht nur Alkoholsucht, auch bei anderen Süchten, weil viel Geld für die Sucht drauf geht, viel Zeit. Die Leute fühlen sich natürlich nicht gut, die leiden auch unter dieser Sucht. Und da ist dann das Umfeld häufig mit drin.
Aber ist es jetzt so, dass man, wenn man das Umfeld verändert, auch seine Chancen deutlich verbessert, da rauszukommen?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt ja so verschiedene Therapierichtungen. Eine davon ist zum Beispiel die systemische Therapie. Die würde jetzt sagen, wenn ich versuche, das System, also auch die ganzen Leute um mich rum, wenn ich da versuche, was zu verändern, reagiert das System. Also das bedeutet, da passiert ganz viel. Wenn ich versuche, was zu verändern, verändert sich auch bei den Menschen um mich rum irgendwie was und an diesen Konstellationen, an diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich glaube, jetzt zu sagen, ich wechsle einfach mein Umfeld, ist ein bisschen knapp gedacht. Mein Umfeld kann mich natürlich auch dabei unterstützen, im Idealfall aus so einer Sucht rauszukommen. Mein Umfeld kann es verstärken. Es wäre ja auch die Frage, wie bin ich in diese Sucht überhaupt reingekommen? Also pauschal würde ich das jetzt, glaube ich, nicht sagen.
Okay. Naja, also ich erlebe es bloß sehr häufig und ich finde es eigentlich auch nachvollziehbar, wenn jetzt beispielsweise...
Aber hast du ein Beispiel, wenn du sagst, du erlebst das häufig?
Ja, jemand spielt zu viel PlayStation, ja. Und ja. Also ich habe schon verschiedene Storys gehört, ja. Ich habe schon Leute gehört, die es aus dem Fenster geworfen haben. Ich habe Leute gehört, die es verkauft haben, die so. Und dann war das Problem aus dem Weg geschafft.
Okay, das meinst du mit Umfeld.
Auch zum Beispiel Umfeld auch die falschen Freundeskreise, ja. Thema Alkohol. Du bist einfach im falschen Freundeskreis unterwegs, den Freundeskreis zu wechseln. Das zum Beispiel.
Kann natürlich ein Faktor sein, aber mir fallen halt auch gerade genug Beispiele ein, wo das nicht so ist. Deswegen würde ich sagen, nicht pauschal.
Okay.
Aber was du eher angesprochen hast, zum Beispiel dieses, ich schmeiß die PlayStation aus dem Fenster, das wäre ja, da würde man sich in der Therapie zum Beispiel angucken, warum zocke ich eigentlich? Was passiert, wenn ich zocke? Was nehme ich wahr in dem Moment? Warum kommt es so weit? Und dann, man sagt häufig Reiz- oder Stimuluskontrolle an der Stelle. Also wie kann ich dann dafür sorgen, dass diese Verbindungen, über die wir vorhin gesprochen haben, die es im Gehirn so gibt, dass die nicht mehr so stattfinden. Und wenn es mir dann tatsächlich gelingt, das Ding aus dem Fenster zu schmeißen, dann meine Güte, ist eine Maßnahme. Wie nachhaltig die ist, keine Ahnung.
Ja, das wird man dann feststellen, wenn man runtergeht und mal guckt, was draus geworden ist.
Ja, also diese totale Abstinenz kann schon was bringen, klar.
Ja.
Wenn man es durchhält, auf jeden Fall.
Lass uns vielleicht zum Abschluss dieser Podcast-Folge, wir befinden uns ein bisschen auf der Zielgeraden, noch mal ein bisschen so mit diesem Umgang sprechen, weil das finde ich auch mega spannend. Also jetzt nicht als Selbstbetroffener, sondern als jemand, der es von außen beobachtet. Weil das ist ja etwas, was uns auch im Freundeskreis, Familienkreis, vielleicht auch sehr, sehr konkret, vielleicht sogar beim Partner, Partnerin, also bewegt. Gleichzeitig sind wir ja auch als Christen in den meisten Fällen in einer Gemeinde unterwegs. Finde ich auch mega spannend, wie wir da eine Kultur bauen, wo das offen, eine Offenheit da ist. Wie viel helfen ist denn gesund und wann wird das Helfen zum Problem?
Also es wird dann ein Problem, wenn man selber drunter leidet vor allem. Ist, glaube ich, so das Stärkste an der Stelle. Wir haben ja eben über Angehörige gesprochen, die das zum Beispiel mittragen. Und da gibt es eben sehr, sehr viele, die auch irgendwann sagen, hier, ich kann nicht mehr. Ich bin so in diese Sucht eingebunden, ich kann jetzt selber nicht mehr. Und da ist es auch wichtig, die eigenen Grenzen irgendwann so wahrzunehmen. Ich weiß, dass das viel leichter gesagt ist, als es in der Realität getan ist, weil man ja den Betroffenen häufig auch irgendwie noch liebt oder möchte, dass es gut wird. Aber da klar zu sagen, okay, ich bin nicht verantwortlich. Ich bin nicht derjenige, der das jetzt alles machen muss. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Und das heißt ja nicht, dass man nicht dabei unterstützen kann, Hilfe zu suchen zum Beispiel und das gut mit der Person zu meinen.
Spannend.
Man kann sich auch selber Unterstützung holen übrigens. Also Suchtberatung oder so gibt es auch für Angehörige, nicht nur für die Betroffenen selbst.
Ja. Also sich selbst nicht die Verantwortung selbst übernehmen, nicht selbst versuchen, die Lösung zu sein. Spannend. Wie nimmst du denn so unsere Gemeinden wahr? Also natürlich, das ist jetzt mega pauschal gesagt, aber sind wir darin gut, eine Offenheit zu haben? Also, dass Menschen einfach ansprechen können, wenn sie ein Problem haben?
Ja, ich glaube, das kann man wirklich pauschal nicht sagen. Ich glaube, wenn du jetzt gerade hier zuhörst, kannst du dich ja selbst fragen, wenn ich irgendwie ein großes Problem hätte und ich würde damit in der Gemeinde würde darüber sprechen, was wäre wohl die Reaktion? Würde jemand auf mich zukommen und sagen, hey, wie können wir dich da supporten? Hey, was brauchst du? Welche Unterstützung wäre jetzt wichtig? Oder ob jemand sagt, nee, also bei aller Liebe, das kann aber auch nicht sein. Ich glaube, es sind so viele Menschen in Deutschland von Süchten betroffen. Wir brauchen uns nicht die Frage stellen, gibt es bei uns in Gemeinden Menschen, die betroffen sind, sondern die wichtigere Frage ist, wie gehen wir damit um? Die ist so zentral, die ist so wichtig, weil wenn wir mit Scham gegenüber dieser Person oder also wenn wir sie schämen oder wenn wir mit Verurteilung reagieren, das macht es schlimmer, das macht nichts besser. Das Einzige, was dahinter steckt, ist, wir wollen hier irgendwie ein Bild wahren von unserer tollen Kultur, dass es uns hier allen super geht. Es ist nicht so. Und wenn wir da ehrlich sind und das zulassen, dass Schwäche nichts Schlimmes ist, sondern im Gegenteil, dass es stark ist, wenn wir Schwäche zugeben, dann kann man da ganz viel machen, gerade weil Jesus Schwäche genauso kennt wie wir.
Ich würde mal gerne zum Abschluss noch eine Bibelstelle vorlesen. Und vielleicht, ja, hast du auch dazu, zu diesem konkreten Bibeltext auch nochmal ein paar Gedanken, abschließende Worte zu dieser Podcast-Folge. Und zwar möchte ich die mal vorlesen. Die steht in Hebräer 4, Vers 15 bis 16. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Was würdest du dem
zum Abschluss? Ich finde das so eine coole Bibelstelle. Ich liebe diese Bibelstelle. Ja, weil es steckt so viel Wichtiges drin, finde ich. Nämlich einmal, dass Jesus Schwäche kennt, dass er Versuchung versteht und eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Und auch, dass wir nicht diejenigen sind, die urteilen sollten. Weil wir lesen, Jesus war der Einzige ohne Fehler. Aber er kommt an und begegnet uns mit so einer wahnsinnigen Liebe und Gnade. Wie kämen wir als Menschen mit Fehlern dann dazu, das anders zu tun? Und außerdem steckt ja auch drin, dass die Welt da draußen uns was angeht, weil sich Jesus, der diese Versuchung erlebt hat, wie wir im Hebräerbrief lesen, hat sich auch nicht versteckt vor der Welt da draußen. Das heißt, sich abzuschotten und zu sagen, ach, sowas gibt's hier nicht, Probleme, die haben wir nicht. Schwierig. Jesus hat ja, sich entschieden, nach draußen zu gehen, hat sich dazu entschieden, mit diesen Menschen umzugehen, hat manchmal auch klare Worte dazu gesprochen, ne? Ist auch klar. Aber er ist den Menschen mit so einer Liebe und Gnade begegnet und ich würde mir wünschen, dass das, falls es das in den Gemeinden nicht schon ist, unsere Herzenshaltung wird.
Tobi, vielen Dank für diese richtig starke Podcast-Folge. Wir hätten sicherlich noch viel weiter sprechen können. Viele Aspekte sind vielleicht unbeantwortet geblieben, weil das Thema so groß ist, aber wir wollten mit dieser Podcast-Folge einfach einen Einblick geben und eine Einladung aussprechen, sich auch die ganzen Blogartikel dazu durchzulesen. Richtig, richtig wertvoller Content, den Tobi dort ins Leben gerufen hat in der Stay on Fire App. Und danke, Tobi, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Thaddäus, dass du es mit mir zusammen gemacht hast. Mich sehr gefreut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.